HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Laura Schwenkbar, Musikgebärderin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Laura Schwenkbar. Sie übersetzen für Taube und für Menschen, die nicht gut hören können, mittels Gebärden. Nun ist es ja schwer, diese Gebärdensprache per Radio zu vermitteln. Das gebe ich ja unumwunden zu. Wir versuchen es trotzdem. Wir haben aber heute mal noch ein Zusatzangebot im Programm. Wer sich anschauen möchte, wie Sie gebärden, findet das online unter hr2.de und auch auf der Doppelkopfseite. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei Ihnen zu sein. Hallo.
Gebärden Sie doch mal diese Begrüßung.
Naja, hallo ist relativ simpel. Ich wackel mit der Hand, so wie jeder Hallo sagen würde. Und dann ist es Hallo.
Wir sind im Radio, also so Winke, Winke.
Genau, ja, Winke, Winke. Genau, das ist so die perfekte
Beschreibung. Wie diese Winkekatzen?
Genau, so in etwa. So in etwa. So wie jedes Kind auch, glaube ich, Hallo sagen würde. Das ist
und
sehr
herzlich
intuitiv.
Willkommen.
Herzlich willkommen sieht aus wie zwei Finger, die ein Herz malen auf die Brust, da wo das Herz tatsächlich auch sitzt. Und dann greift man sich quasi den anderen, macht die Hände zu nach vorne und zieht ihn nach hinten zu sich ran. So und sagt so wie, komm her zu mir, herzlich willkommen, bleib hier und schön, dass du da bist. Genau.
Klingt super schön. Sieht auch gut aus, muss ich sagen. Sie haben jetzt Sprache gedolmetscht, gebärdet, aber Sie übersetzen ja auch Musik.
Ja.
Das geht ja eigentlich gar nicht.
Doch.
Hören Sie doch jetzt mal zu diesem Text. Der Bassist greift in die Saiten, der Bauch kribbelt. Die Füße wippen, weil tanzende Menschen das Parkett zum Schwingen bringen. Das Licht flackert im Takt der Musik. Und es herrscht absolute Stille. So könnten gehörlose Menschen ein Konzert erleben. Worte oder Melodien dringen nicht zu ihnen, sie können sie nicht hören. Bis zu dem Tag, als Laura Schwenkbar kam. Wie fing Ihre Karriere als Musikgebärderin eigentlich an?
So wie eigentlich eine Karriere, glaube ich, nie anfängt, beim Tanzen in der Disco. Wir waren in einer gemischten Gruppe unterwegs mit Tauben und hörenden Kommilitonen und irgendwann tanzten wir alle zusammen und die Tauben guckten sich um und sagten, irgendwas stimmt hier nicht, die fangen alle an zu kuscheln, aber ich merke doch, der Beat ist nicht anders als vorher, was singt denn der da, irgendwas, worum geht's denn da, erzähl mal. Und dann fingen wir einfach an, das quasi zu übersetzen mit den Gebärden, die wir damals schon konnten im Studium. Und irgendwie hat das voll gut gepasst und ich habe schon immer unheimlich gerne getanzt und es wäre auch immer eine Option gewesen, irgendwie in die Musikrichtung zu gehen, beruflich. Und dachte, hey, das ist irgendwie cool, das macht Spaß. Und ich hatte auch so Kommilitonen, die sagten, hey, guck mal, Laura kann das voll gut. Und ich dachte, ja, nee, ist schon nett, aber ja, okay. Und dabei blieb es dann eigentlich auch erstmal. Gab natürlich auch ganz großartige Missverständnisse mit Leuten, die den Anfang quasi verpasst haben und die Frage, was singt der da, nicht gesehen haben. Und nur noch sahen, wie Laura auf der Bühne steht und ihrem tauben Kommilitonen eine Liebeserklärung vor dem Herrn macht. Ganz großartig.
Auch schön.
Ja, das war, glaube ich, so meine erste Begegnung tatsächlich mit Musik und Gebärdensprache. Und dann ging es irgendwie plötzlich alles ganz schnell über ein Uni-Seminar. Und wir sollten in der Uni auch mal Musik gebärden. Und ich dachte, okay, dann machen wir das jetzt halt. Und dann sollten wir das auch noch zeigen. Und ich dachte, oh nee, ausgerechnet heute. Und dann habe ich das gemacht, so nach dem Motto, und dann ist es erledigt. Zwei Wochen später fragte mich eine Kommilitonin und sagte, hey, irgendwie bei mir wurde angefragt, ob jemand Musik dolmetschen kann. Ich habe mal gesagt, du kannst das war doch in dem Seminar so toll. Ich dachte, was? Ja, so hat das angefangen mit der Kommilitonin, die sagte, Laura kann das.
Okay, Laura kann das und Laura hat dann sich gemeldet. Bei wem?
Bei dem NDR. Der Norddeutsche Rundfunk hat gesagt, sie wollen gerne Musikvideos haben zum Tag der Gehörlosen. Das ist immer das letzte Wochenende im September. Und auch die hatten natürlich das Problem, dass Gebärdensprache im Radio unheimlich schwierig ist. Also haben sie gesagt, lass uns doch Musikvideos online stellen. Und dafür haben sie jemanden gesucht. Ich bin da einfach hin und dachte schon während der Fahrt dahin, das funktioniert gar nicht, das geht nicht. Aber hey, ist cool, ist Fernsehen, ich finde das spannend, lass uns das mal probieren. Und dann haben wir die ersten Sachen aufgenommen und innerhalb der ersten Woche 10, 20, 30, 100.000 Klicks bei YouTube. Und ich dachte, ups, so war das jetzt
nicht geplant. A star is born.
Ja, aber... Und ich war halt irgendwie im dritten Semester oder so und alle guckten mich plötzlich an und ich dachte, da hat mich jetzt keiner drauf vorbereitet. Ja, es ging dann alles irgendwie unheimlich schnell, es war voll verrückt.
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Wir sind jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Wir spielen mal die erste Strophe von Herbert Grönemeyers Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist ja sozusagen die Hymne der Gehörlosen. und Sie gebärden dazu. Können Sie das aus dem Stand?
Das funktioniert, ja.
Dann hören wir das jetzt mal.
Sie sitzt den ganzen Tag auf ihrer Fensterbank, lässt ihre Beine baumeln zur Musik. Der Lärm aus ihrem Zimmer macht alle Nachbarn krank. Sie ist beseelt, lächelt, vergnügt. Sie weiß nicht, dass der Schnee lautlos auf die Erde fällt. Merkt nichts vom Klopfen an der Wand. Sie mag Musik auch, wenn sie laut ist.
Das finde ich jetzt allein vom Zugucken richtig schön.
Vielen Dank.
Also der Schnee, der lautlos auf die Erde fällt, ganz wunderschön machen Sie das. Aber da gehört schon auch so ein gewisses Vergnügen am Tanz dazu, ne?
Auf jeden Fall, ohne geht's gar nicht. Also Gebärdensprache gibt es her, dass man da sich sehr auch rhythmisch ausleben kann. Aber der Rhythmus, der muss halt schon von dem Gebärdenden quasi selber kommen.
Sie haben jetzt gesessen. Also ich kann mir vorstellen, dass das noch viel, viel schöner ist für Sie, wenn Sie das im Stehen machen in der Bewegung.
Ja, auf jeden Fall, weil ich dann noch mehr die Möglichkeit habe, gerade bei dem leisen Schnee auch wirklich die Schultern zusammenzunehmen und mich ganz klein zu machen und dann aber bei dem Klopfen an der Wand tierisch groß zu werden und wirklich diese Wand darzustellen mit einfach den Armen und nicht nur mit den Händen zum Beispiel. Das ist dann echt ganz, ganz schön, da gibt es einfach mehr Möglichkeiten.
Schön finde ich auch, sie ist beseelt, sie ist vergnügt, dieses beseelt, dass sie gucken nach oben.
Ja, ich mache das so, ich persönlich, das ist halt dann die persönliche Note quasi, die da dazu kommt, dass ich fast ein bisschen wie ein Schauspieler gucke, was macht ein Mensch da, wenn er nicht drüber nachdenkt, wenn er beseelt guckt, wie sieht das aus, aha, ich zum Beispiel gucke nach oben, ich denke dann nach, ich bin dann so ein träume so vor mich hin, das mache ich auch manchmal in der U-Bahn, wenn ich irgendwie einen guten Song höre oder so und das ist quasi so die Emotion, ja, das Verhalten, das ich dann quasi da so mit reinnehme und als Modell sozusagen für die Umsetzung nehme.
Das heißt, Sie müssen die Bilder, die Sie übersetzen, für sich erstmal klar haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss wirklich gut verstehen, worum es da geht. Also nicht nur vom Text. Es gibt so ein paar, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Man versteht irgendwas und denkt, ah ja, ich hatte mal, du zeigst vorbei, habe ich verstanden. Was tatsächlich gesungen wurde, war die Fastenzeit vorbei. Das wäre natürlich ganz doof gewesen, hätte ich das so übersetzt, weil das sieht einfach auch ganz anders aus. Das ist also zum einen total wichtig, den Text wirklich nochmal zu lesen, zum anderen aber auch so ein Bild davon zu haben, was passiert da wirklich. Es geht nicht darum, für jedes Wort eine einzelne Gebärde zu nehmen, dass es so ein bisschen wie Untertitel sind, dann könnten taube Menschen auch den Text lesen und sagen, ah ja, alles klar. Sondern es geht um die Emotionen und die habe ich halt immer besser, wenn ich es mir wirklich vorstellen kann.
Jetzt bin ich ja neugierig, Laura Schwenkbar. Die Fastenzeit ist vorbei. Aha. Wie gebärden Sie das?
Also die Fastenzeit sind quasi zwei Finger, die sich vor dem Mund kreuzen, so nach dem Motto, hier kommt kein Essen rein. Und dann die Zeit ist quasi der Zeigefinger, der auf die Armbanduhr tippt. Und vorbei ist so ein bisschen wie abwinken, sind beide Hände, eine nach links, eine nach rechts außen quasi weg und so vorbei. Jetzt nicht mehr so. Und dazu so ein schönes, aussagekräftiges Kopfschütteln, so ne, nicht mehr.
Also klingt jetzt ganz einfach, ist wahrscheinlich hochkompliziert und hat auch viel mit Erfahrung zu tun.
Ja, das total. Das merke ich mit den Jahren immer mehr, wie sehr die Erfahrung mich auch oft rettet, tatsächlich auf der Bühne. Also es gibt so Bands, mit denen ich arbeite, gerade so Keimzeit zum Beispiel, die haben 30 Jahre Bühnenerfahrung. Wenn da das Publikum Zugabe ruft, dann stecken die Köpfe zusammen und kramen in diesen 30 Jahren. Das habe ich unmöglich alles vorbereitet. Und dann kann ich eben nur hoffen, dass der Techniker irgendwie ein guter ist, was er zum Glück bisher immer wirklich war. Ich also den Text so gut verstehe, dass ich einigermaßen weiß, worum geht es. Und dann ist es ganz viel Antizipieren und ganz viel, okay, wenn er um Liebe singt, dann kommen wahrscheinlich zwei Personen vor. Da kann ich doch schon mal zwei Personen machen in der ersten Strophe, bis ich tatsächlich verstanden habe, worum es geht. Weil wenn der Sänger da noch nuschelt oder so, dann kann ich schon mal die Personen sich verlieben lassen oder wie auch immer, um dann im Ergebnis schon die gleiche Geschichte erzählt zu haben.
Schön. Aber vielleicht können die Personen sich verlieben lassen.
Ja, ist das nicht toll, was man da alles kann in dieser Sprache? Das ist großartig, ja.
Ja, also mit welchen Gebärden übersetzen Sie Metaphern und Bilder? Das ist ja sozusagen Ihre eigene Sprache. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, so den Riss durchs Herz oder der Sprung ins Glück.
Ja, da hat man den großen Vorteil, dass Gebärdensprache an sich ja eine bildhafte Sprache ist. Das heißt, ich kann theoretisch wirklich ein Herz formen mit der ganzen Hand, so wie man das auch machen würde, wenn man irgendwie so ein Herzchen jemandem zuwirft, und kann einfach die Hände auseinandernehmen und das Herz zerreißen.
Der Sprung ins Glück, wie machen Sie den?
Dann würde ich zuerst das Glück nehmen. Das sind beide Daumen, die zuerst übereinander liegen und dann auseinanderfahren. Und dann, das ist die Gebärde für Glück, die würde ich so ein Stück vor mir machen.
Erst liegen die so?
Genau, erst liegen die Daumen aneinander und dann gehen dann so. Einfach nach außen.
Das ist
genau.
Glück?
Das ist Glück. Mhm. Das würde ich so ein Stück vor mir machen, um zu sagen, nicht direkt bei mir, es geht nicht um die einzelne Gebärde Glück, sondern stellen Sie sich Gebärdensprache vor wie so eine Theaterbühne, die ich vor mir habe. Und ich kann, je nachdem, wo ich eine Gebärde ausführe, ist quasi dieser Ort quasi das Glück. Und die nächste Gebärde, die ich an dem gleichen Ort mache, weiß ich, ah, das war da, wo das Glück war. Das, was da jetzt passiert, passiert im Glück. Das heißt, das Glück ist direkt vor mir platziert, vielleicht so 20, 30 Zentimeter vor mir. Und dann nehme ich den Zeigefinger und den Mittelfinger, und das sind die Beine, und lasse die genau an den Punkt springen, wo ich gerade das Glück gebärdet habe. Und dann bin ich ins Glück reingesprungen.
Sie sind die Einzige Ihrer Art in Deutschland, oder?
Ich glaube, ich bin die Einzige, die es so oft macht und so.
Die so viel ins Glück springt.
Ja, ich springe sehr, sehr viel ins Glück und bin da sehr, sehr dankbar drüber. Ich muss aber auch zugeben, dass ich da so viel Leidenschaft reinstecke, dass wenn ich irgendwo ein Projekt sehe, dass das Projekt kann ganz großartig sein und die Kollegen können eine wahnsinnig gute Arbeit machen. Aber ich sitze zuerst davor und denke, das hätte ich jetzt aber auch gerne. Warum habe ich? Ach, Menno. Es gab so eine Zeit, wo ich dachte, ich will alles selber gebären. Das war sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, das möchte ich nicht mehr haben.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Lied erinnern, das Sie gebärdet haben?
Das erste Lied war von Tim Bensko, Wenn Worte meine Sprache wären, was ich, großartiges Bild irgendwie für den ganzen Bereich.
Ist es eigentlich schwierig zu lernen? Also was braucht man für ein Talent?
Also Gebärdensprache besteht aus, man sagt, ein eigenes Lexikon. Also es gibt eigene Wörter, die man lernen muss, eigene Gebärden und eine eigene Grammatik. Also es ist nicht nur, ich hebe die Hände für jedes Wort, sondern ich brauche eine ganz eigene Grammatik, die ich lernen muss. Und ich brauche auch so ein bisschen Talent dafür, für dieses, sich Sachen vorstellen zu können, wie auf dieser Theaterbühne. Ich kann auch Gebärden ohne dieses Vorstellungsvermögen. Also ich erinnere mich noch, wir haben mal in der 12. Klasse, glaube ich, so einen Test gemacht. Da kam, ist gar nicht irgendein Versicherer, glaube ich, und hat so einen Berufsfähigkeitstest mit uns gemacht. Ich bin durchgefallen im räumlichen Vorstellungsvermögen. Es geht also auch ohne offensichtlich. Es funktioniert.
Das ist doch sehr beruhigend.
Auf jeden Fall.
Laura Schwenkbar, es macht total Spaß, mit Ihnen zu reden. Danke. Am liebsten hätte ich jetzt, dass Sie immer alles mitgebärden, damit ich auch ein bisschen Spaß fürs Auge habe. Aber nein, das ist zu anstrengend. Wir hören jetzt den Grönemeyer-Song, den wir gerade angespielt haben, zu Ende. Den haben Sie sich gewünscht. Verbinden Sie damit eine Geschichte?
Ja, ich warte immer auf den Anruf von Herrn Grönemeyer, weil ich finde, das ist die totale Bestellung für einen Dolmetscher auf der Bühne. Und ich bin da und kriege auch sehr, sehr viele Nachrichten von tauben Menschen, die sagen, ich habe das jetzt ganz lange gegoogelt, das gibt's nicht, wieso hat er keine... Ja, Herr Grönemeyer, bitte rufen Sie an, ich möchte gerne eines Ihrer Konzerte dolmetschen. Ich sitze hier beim Hessischen Rundfunk, Sie finden mich.
Herr Grönemeyer, hören Sie gut zu. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Laura Schwenkbar, Gebärdendolmetscherin. Müssen Sie bei einem 7-Jährigen anders gebärden als bei einem 17-Jährigen?
Ja, absolut. Kinder haben zum einen, also es kommt ein bisschen darauf an, wann sie angefangen haben, Gebärdensprache zu lernen. Haben sie zum Beispiel bestimmte Handformen, die wir eigentlich brauchen für die Gebärden, die können die einfach noch nicht, weil die noch nicht so motorisch fit sind.
Was wäre das zum Beispiel?
Also was gut funktioniert, ist so Daumen nach oben oder irgendwie die Hand einfach schließen oder die Hand ganz flach halten. Aber es gibt so Sachen wie, wenn man sich vorstellt, man möchte jemandem eine High Five geben und klappt dann nur den Mittelfinger nach vorne. das ist so eine Gebärde, das können ganz viele Kinder noch nicht, aber die brauche ich zum Beispiel für so Sachen wie was kritisieren, was auch benutzt wird für, finde ich doof, so rumnölen. Oder auch so für betroffen sein, nennt man das quasi, also für piekst man sich quasi so aufs Herz, so das tut mir jetzt weh, das ist jetzt irgendwie doof. Das klingt jetzt zwar auch so, als ob es Wörter sind, die Siebenjährige eh nicht benutzen, aber die werden in Gebärdensprache oft in ganz anderen Zusammenhängen auch verwendet. Da muss man manchmal gucken, dass die Gebärden, die man dann quasi verstehen muss als Dolmetscher, einfach nochmal ganz anders aussehen. Aber eben auch das, wie ich formuliere, natürlich ein bisschen anders sein muss. Man kann dann immer nur hoffen, dass der Sprecher quasi, den man dolmetscht, dass der sich selber schon darauf anpasst und nicht das quasi komplett uns Dolmetschern überlässt, irgendwie einen Fachvortrag dann für Siebenjährige anzupassen. Das machen wir auch nicht.
Und gibt's eine Jugendsprache?
Ja, absolut. Die ist total lustig, weil wir kommen dann manchmal in die Schulen und werden irgendwie bestellt für, weiß ich nicht, Elternabende oder so. Und dann sitzt noch einer von den Jungs da und irgendwie legt los und oh Gott. Also manchmal muss man sich echt erstmal reingucken. Die erfinden natürlich, genauso wie das hörende Jugendliche auch machen, erfinden die einfach eigene Wörter quasi. Und dieses Fly-Sein und so, das gibt's da halt auch alles. Sieht halt echt anders aus und dann sitzt man da und denkt, ja, hab ich noch nie gesehen, ist jetzt doof.
Aber Fly-Sein, Jugendwort des Jahres 2016, hatte ich vorher auch noch nicht gehört.
Ich auch nicht.
Kannten Sie's?
Nein, gar nicht.
Niemand von meinen Kindern, deren Freunden kannten das Wort.
Nee.
Es scheint irgendwie ganz wenigen nur bekannt zu sein. Aber gut, aber das gibt's in der Gebärdensprache auch.
Ja.
Ist denn die Gebärdensprache international?
Nein, gar nicht. Gebärdensprache ist so wenig international, dass es sogar Dialekte gibt in Deutschland. Das heißt, wenn ich als Berliner Gebärdensprachdolmetscherin nach Hessen komme und hier einen Auftrag dolmetsche, dann wird es wahrscheinlich Vokabeln geben, wo mich ein hessischer Mensch, ein tauber Mensch anguckt und sagt, hey, verstehe ich nicht direkt, muss ich kurz drüber nachdenken.
Schrippe.
Ja, Berliner. Genau, und noch extremer ist es zum Beispiel, wenn ich nach Bayern fahre. Wir hatten lang so einen urbayerischen Herrn als Vorsitzenden vom Deutschen Gehörlosenbund. Es gab Regionen, da musste er seine Münchner Dolmetscher mitnehmen, weil wir die Hände gestreckt haben und gesagt haben, es tut uns echt leid, wir möchten wirklich, dass dieses Gespräch gut läuft, aber wir verstehen das einfach nicht.
Das heißt aber, wenn wir schon Dialekte haben, dann ist es ja mit Fremdsprachen genauso.
Ja. Genau. Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache und dadurch, dass Gebärdensprachen ganz natürlich gewachsen sind, also überall da, wo taube Menschen zusammen gewohnt haben, hat sich quasi eine eigene Form der Gebärdensprache entwickelt. Ist es bis heute so, dass zum Beispiel Französisch Gebärden und Amerikanisch Gebärden ähnlicher ist als Amerikanisch Gebärden und Britisch Gebärden? Weil der allererste Gebärdensprachlehrer oder Lehrer für taube Kinder, der in Amerika eine Schule aufgemacht hat, die erste offizielle Gehörlosenschule, war ein Franzose. Und der hat natürlich seine französische Gebärdensprache mitgebracht. Und das hat was mit Sprachstatus zu tun. Also alle sind dahinter und gesagt, boah, das ist jetzt der Lehrer und der weiß, wie es geht. Was der macht, ist richtig. Und das hatte so einen großen Einfluss auf die amerikanische Gebärdensprache, dass bis heute da viele Parallelen zu finden sind.
Und Sie gebärden aber nur auf Deutsch, Laura Schwenkbar.
Genau.
Was heißt nur?
Deutsch, ja. Ich habe mal einen Kurs gemacht in amerikanisch Gebärden, aber außer so ein paar Sachen wie easy und so ein paar nicht jugendfreie Geschichten ist da nichts übrig geblieben, leider.
Wenn ich jetzt mit Flüchtlingen zu tun habe, die taub sind, brauche ich für jeden Einzelnen in seiner Sprache eine oder einen Gebärdendolmetscher, richtig?
Im besten Falle ja. Wir haben allerdings in Deutschland jetzt auch den Luxus, dass wir taube Kollegen haben. Das heißt, es gibt taube Menschen, die sehr fit sind in deutscher Gebärdensprache und eine zweite Gebärdensprache können, die also bilingual mit zwei Gebärdensprachen sind und dann quasi zwischen der zweiten Gebärdensprache, Arabisch, Türkisch, wie auch immer, dolmetschen in die deutsche Gebärdensprache und dann kommt ein hörender Kollege dazu und dolmetscht von der deutschen Gebärdensprache in das gesprochene Wort. Und die tauben Kollegen sind auch unheimlich fit da drin, quasi so eine internationale Form des Gebärdens zu finden, was nicht wirklich Gebärdensprache ist, aber was eben Gebärden nutzt, die in vielen Gebärdensprachen der Welt ähnlich sind. Und so finden die immer einen Weg, irgendwie zu kommunizieren. Das ist total crazy. Es dauert ein bisschen länger, wenn man so kommuniziert, aber das geht. Und so wird dann oft zum Beispiel diese Anhörungsverfahren finden dann quasi in Doppelbesetzung mit einem hörenden und einem tauben Kollegen statt.
Das Herz ist international, oder?
Ich habe noch keine andere Gebärde gesehen dafür, ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Dinge wirklich international sind, weltweit, ob bei Afrikanern oder Chinesen.
Ja, wobei es gibt so ein paar Gebärden, wo ich dachte, natürlich ist das so. So Sachen wie Haus. Da nehme ich einfach die Hände und bilde quasi ein Spitzdach, so Haus. Mhm. In den afrikanischen Gebärdensprachen, wenn man ein Haus baut, schlägt man traditionell erst 4 Flöcke in den Boden. Also sieht es aus, als ob ich 2-mal mit beiden Händen jeweils auf den Tisch haue, um diese 4 Flöcke in den Boden zu hauen. Das ist dort Haus. Und Häuser haben da im Zweifel kein Spitzdach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so eine Vokabel, die nicht international ist, obwohl wir aus der, oder zumindest ich aus der deutschen Perspektive sagen würde, natürlich, überall gleich. Was hingegen viel internationaler ist, ist die Gebärde für Mann. Da nehme ich zuerst die Hand an den Kopf und tue so, als ob ich mir quasi die Haare aus dem Gesicht ziehe oder weiß ich nicht, ich glaube, es geht ursprünglich auf einen Hut zurück. Keine Ahnung, warum das international ist, aber das habe ich auch ganz selten erst anders gesehen irgendwie und das wird fast überall verstanden. Ganz kurios.
Und Frau?
Frau ist sogar in Deutschland ganz unterschiedlich. Die Hamburger greifen sich mit dem Zeigefinger und dem Daumen ans Ohr und deuten quasi ein Ohrläppchen, einen Ohrring an.
Die feine Hanseatin?
Ja, sozusagen, genau. Und die Bayern zeigen einfach den Busen.
Nein.
Doch. Das ist halt dann einfach ganz anders.
Und die Berlinerin?
Die Berlinerinnen stöckeln offensichtlich viel. Wir nehmen 2 Fäuste und klappen den Mittelfinger und den Daumen ab und lassen die umeinander kreisen. Und das soll so aussehen, als ob quasi die Frau stöckelt vor sich hin. Das ist das Bild, das dem zugrunde liegt. Also es gibt einfach zu einem und dem gleichen 18.000 verschiedene Varianten.
Das ist sehr beruhigend, dass Sie die alle kennen.
Nee, das klingt jetzt nur so. Das Schöne ist, dass das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen so, als ob man ja dann um Gottes Willen die anderen gar nicht versteht. So schlimm ist es nicht. Es ist so, dass im passiven Wortschatz natürlich das dann schon da ist und wir schon ganz prima miteinander kommunizieren können. Aber wenn es dann ans Dolmetschen geht, geht es ja um ein sehr flüssiges, ein sehr, sehr schnelles und problemloses Verstehen. Und da wird es dann manchmal wirklich schwierig.
Sie übersetzen oft simultan, das stelle ich mir sehr anstrengend vor.
Simultan Dolmetschen ist anstrengend, auf jeden Fall. Das ist so, dass wir deswegen auch ab einer Stunde Einsatzzeit, wenn das vorher absehbar ist, zu zweit zum Einsatz kommen und uns dann wirklich abwechseln im 10-15-Minuten-Takt. Einfach weil das Gemeine ist, man so nach 20-30 Minuten das Gefühl hat, jo, jetzt bin ich drin, jetzt läuft das, das flutscht ganz prima. Und wenn man es objektiv von außen anguckt, merkt man, oha, jetzt die Konzentration weg, jetzt kommt ein Fehler und noch ein Fehler und noch ein Fehler und dann lässt man Sachen weg oder vertauscht sie. Und je besser man sich quasi fühlt und je besser es flutscht, je mehr Fehler kommen da rein. Und deswegen ist es schwierig, das länger als eine Stunde zu machen. So, wir sind gut trainiert und so eine Stunde kriegen wir hin, so konnten diese 20 Minuten ein bisschen dehnen, aber so ab einer Stunde wird es wirklich haarig und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Pausen machen zwischendurch und so weiter, ja.
Und Sie wechseln sich ab, gehen auch in Doppelbesetzung wahrscheinlich irgendwo hin.
Genau, genau. Wir kommen zu zweit, wir sitzen nebeneinander und einer ist quasi der aktive Dolmetscher und der andere sitzt daneben und schaut, was der Kollege macht. Fehlt da was? Hat man vielleicht eine Fachvokabel, die der Kollege gerade nicht weiß? Oder hat der Kollege eine Fachvokabel, die man übernehmen kann? Welchen Dialekt benutzt der Kollege? Übernehme ich den gleichen? Muss ich der Kunde nicht bei jedem Dolmetscher alle 10 Minuten umgewöhnen und so weiter?
Es gibt viele Filme zum Thema Taubheit. Ja. Es gibt Gottes vergessene Kinder von 1986. Da gab es sogar einen Oscar für die Hauptdarstellerin, eine Gehörlose.
Ja.
Das ist ganz selten. Das war, glaube ich, der erste für eine Gehörlose. Mhm. Dann gibt es Jenseits der Stille, kennen wir alle, von Caroline Link aus dem Jahr 1996. War nominiert für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Mhm. Und die französische Produktion aus dem letzten Jahr. Haben Sie es gesehen?
Ja, ja, 4 oder 5 Mal sogar.
Verstehen Sie die Billiers? Mhm. Welches ist Ihr Favorit?
Ich glaube, Verstehen Sie die Billiers? Einfach, weil die anderen Filme sind so vor meiner Zeit gewesen. Da hatte ich noch nicht mal Abi, als sie rausgekommen sind. Da war ich von Gebärdensprache noch weit weg. Ich finde, Verstehen Sie die Billiers hat einfach irgendwie einen großartigen französischen Humor. Ich mag den sehr und mag auch einfach diese Sängerin sehr, hat mir auch direkt irgendwie diesen Titelsong runtergeladen und war so, ja, voll im Fieber. Ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, was die hörenden Schauspieler da auf die Beine gestellt haben, wobei es natürlich hoch umstritten ist, warum jetzt ausgerechnet hörende Gehörlose spielen, wo es ja wirklich gute gehörlose Schauspieler gibt. Der einzige taube Schauspieler in dem Film ist der Sohn. Alle anderen können dort hören. Das ist natürlich unheimlich schade, auf jeden Fall. Aber ich habe trotzdem einen echt großen Respekt davor, was die da auf die Beine gestellt haben, weil für so einen Film mal eben so eine Sprache zu lernen, das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Nee. In Jenseits der Stille fragt der taube Vater, was sagt der Schnee? Mhm. Da sind wir wieder bei Grönemeyer. Mhm. Und die Tochter gebärdet knirsch, knirsch, brrr. Der Vater entgegnet, was sind das für komische Wörter, die kenne ich nicht. Daraufhin sagt die Tochter, in Wirklichkeit ist Schnee ganz leise und dämpft die Geräusche.
Ja.
Schön, sagt der Vater. Ist das eine realistische Szene?
Ja, ich denke schon. Ich erinnere mich gerade an eine Situation bei mir im Studium. Wir hatten in Berlin relativ viele taube Dozenten. Und wir waren eine reine Mädelsgruppe, bis auf einen Mann, der ausgerechnet auch noch der einzige Taube war bei uns. Ja, spannende Mischung. Und unser Kommilitone saß in dieser Gruppe. Es war still, weil das Seminar lief in Gebärdensprache. Wir guckten alle, mussten uns damals auch noch unheimlich konzentrieren, weil wir einfach noch nicht wirklich gut waren. Und das Studium läuft so, dass man, wenn man ab dem zweiten, dritten Semester nicht Soziologie und so weiter in der Fremdsprache versteht, dann hat man in der Prüfung halt einfach echt ein Problem. Deswegen mussten wir uns einfach unheimlich konzentrieren. Und er hatte in der Pause einen Apfel gegessen aus so einer Tüte, die man so eine ganz, die man sonst aus diesen Rollen im Supermarkt so abreißt, die sind ganz dünn, und saß da und knisterte so mit dieser Tüte rum, weil er sagte, das Gefühl ist so schön. Also die fühlen sich toll an. Und irgendwann hatten wir echt so einen Hals, weil er sagte, Benji, das ist total laut, kannst du das mal lassen? Und er hat sich total erschrocken, was, das macht Geräusche? Und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde darüber gesprochen, dass Tüten Geräusche machen. Es war super spannend irgendwie. Und haben ganz viele Punkte gefunden, weil, das macht Geräusche, das ist, was, ach, das auch, oh nee, oh, und dann hätte ich das gewusst. Und er ist halt mit tauben Eltern aufgewachsen und ist selber taub und das war super, super spannend, auch für uns nochmal zu sehen, was so dieser Unterschied wirklich ausmacht.
Es gibt eine Szene in Jenseits der Stille, in der die Protagonistin einen befreundeten Lehrer besucht, der eine Gehörlosenklasse unterrichtet. Die beschäftigen sich in der Klasse gerade mit Musik, als sie reinkommt. Und sie soll sich jetzt mit den Mädchen und Jungen auf den Boden legen, um die Musik zu spüren. Mhm. Funktioniert das so, Laura Schwenkbar?
Ja und nein. Es kommt sehr auf die Musik an. Also wenn ich da jetzt Klassik mit nur Violinen, die kannst du dann
nicht Töne. Richtig, Bässe.
Genau, Bässe, ein Schlagzeug, ordentliche Gitarrenriffs, das muss wummern. Und ich brauche natürlich auch einen Boden, der keine Betongestahlplatte ist, sondern der ein bisschen rumschwingt. Ja, genau.
Wir brauchen Bässe, wir brauchen Holz. Gut, dann funktioniert das. Die Filme sind ja alles keine Nischenprodukte, sondern richtig gute Produktionen mit ziemlich viel Publikumszulauf. Wie erklären Sie sich das Interesse an dem Thema?
Ich glaube, Gebärdensprache fasziniert Leute total. Also wenn ich an mich selber zurückdenke oder auch heute noch, wenn ich eine fremde Gebärdensprache sehe, die ich nicht verstehe, sitze ich auch da und denke, boah, das sieht total schön aus, das ist toll. Ich verstehe kein Wort, aber mir geht es echt wie jedem Hörenden, der da sitzt und sagt, oh, die sagen bestimmt nur schöne Sachen. Und manchmal will ich gar nicht wissen, was sie sagen, um die Illusion nicht zu zerstören. Ich glaube, das zum einen zieht total, dann sind es einfach gut produzierte Filme. Und wir gehen nicht gerne ins Kino und gucken einen guten Film. Und ja, Billets hat es, glaube ich, weniger. Aber die Filme früher haben natürlich auch so diesen klassischen Mitleidsfaktor. Klar, so, oh, die armen Gehörlosen. Wo wir, glaube ich, so veranlagt sind, dass wir uns das schon gerne auch mal angucken. Und dann denke ich immer, hey, dann lieber im Kino glotzen als auf der Straße. Und auf der Straße dann lieber hingehen und sagen, ich habe da diesen Film gesehen und jetzt habe ich eine Frage, und dann bitte einfach fragen, anstatt nur zu gucken. Und dafür finde ich diese Filme auch ganz großartig, weil sie eben Interesse wecken. Ja, klar, auch mal eine Info haben, wo man sagt, naja, das stimmt jetzt so nicht ganz, aber es passt schon. Und ich glaube, daher kommt so dieses Interesse.
Wie Sie überhaupt auf die Schiene gekommen sind, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich den Song What's the Pressure von Laura Tesoro. Das war ein Beitrag beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. Was gefällt Ihnen daran?
Ich finde diese Laura Tesoro ganz großartig. Irgendwie, die hatte, ich hab sie direkt vor mir irgendwie in ihren kurzen blonden Haaren und dieser unheimlich coolen Glitzer-Hotpants auf dieser Bühne. Und wir haben den Eurovision Song Contest als weltweit einziger Sender, total krass, hat der NDR den in eine nationale Gebärdensprache übersetzen lassen. Und ich hatte die große Ehre, alle Musik zu dolmetschen. Und hatte mir so sehr gewünscht, hatte da natürlich null Einfluss drauf und wusste es auch nicht, dass das der erste Song ist, weil ich bei dem einfach gut mitgehen konnte und der Text mir irgendwie so, ich dachte, ja, das passt. Irgendwie das cool. Und dann komme ich ins Studio und kriege den Sendeplan und der steht ganz oben drauf. Und ich dachte, yes, vielen Dank. Ja, das war
Können die Hörer das noch irgendwo sehen?
Ja, der ist noch online, komplett. Die komplette Sendung ist online. Bitte haben Sie Verständnis, wir haben 4 Stunden live gedreht. Da ist bestimmt der ein oder andere eine Hand, die nochmal irgendwo durchs Studio läuft oder so, keine Ahnung. Und der Titelsong, Entschuldigung, der Gewinnersong, so rum, der ist auch nochmal extra. Das Jamala-Lied ist also auch nochmal als Video einzeln abrufbar.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Laura Schwenkbar, Tanz- und Musikbegeisterte Spreewälderin. Laura Schwenkbar, wir haben jetzt ganz viel über Menschen gehört, die taub sind oder die schlecht hören können, aber über Sie persönlich haben wir noch gar nichts gehört. Sie sind 26 Jahre alt, hören sehr gut und stammen aus dem Spreewald. Was fehlt jetzt unbedingt noch an dieser Aufzählung?
Was fehlt unbedingt an dieser Aufzählung? Das ist eine gute Frage. Musikbegeistert hatten wir schon. Gebärdensprachbegeistert ist vielleicht noch ganz wichtig. Gute Frage. Ich weiß nicht so spontan. Ich glaube, beschreibt mich schon ganz gut. Ich glaube, jetzt bin ich echt so eine Berliner Pflanze mittlerweile. Das ist vielleicht noch wichtig.
Das ist wichtig. Sie haben das vorhin schon kurz erzählt. Tanz und Musik sind Ihnen wichtig. Sie haben das auch studiert. Aber um das professionell und hauptberuflich zu machen, dachten Sie nach dem Abitur, reichen Ihre Fähigkeiten nicht.
Ist das so? Nein, ich fand das eine super Idee, aber ich hatte zum Glück wirklich gute Lehrer an der Musikschule, die sagten, Laura, ist schon okay, aber vielleicht suchst du dir doch lieber was anderes. Und ich habe zum Glück den Wink mit dem Zaunfall verstanden und habe mich doch nicht in die für mich dann, glaube ich, sehr, sehr brotlose Kunst gestürzt, sondern habe mir dann doch was Vernünftiges gesucht und bin zu meinen Eltern, habe gesagt, also hier, könnt ihr beruhigt sein, ich mache was Vernünftiges, ich lerne Gebärdensprache. Das fanden die leider gar nicht vernünftig, aber...
Sie haben mit 15 schon ein Praktikum gemacht in einer Gehörlosenschule. Warum?
Ich bin mit 15 nach Potsdam gegangen, ins Oberlinhaus. Das ist eine Schule für taubblinde Menschen sogar. Weil eigentlich mein bester Freund ist taub und blind. Eddie und ich haben uns kennengelernt, da war er erst 8 Jahre alt und ich war, glaube ich, erst 12, irgend sowas. Der Eddie war 9. Und in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, konnte er noch ganz gut sehen und auch noch ganz gut hören und hat dann relativ bald seinen Seh- und seinen Hörsinn verloren durch eine Krankheit und war ganz gesund geboren, kann also sprechen und weiß auch, wie Farben aussehen und hat auch schon Musik gehört und so und kennt das alles, weiß auch noch, wie ich aussehe, was ich auch ganz cool finde. Und weil es unheimlich genervt hat, dass ich immer mehr schreien musste und irgendwann Sachen aufschreiben und bäh, haben wir angefangen, uns einfach so Buchstabenzeichen auszudenken. Also ich habe meine Hand auf seinen Mund gelegt und das war das M. Und 2 Finger auf der Nase waren das N und ein Punkt auf dem Kopf ist das I und ein Kreis um den Mund ist das O und solche Sachen. Es musste einfach schnell sein und sehr, sehr simpel zu merken. Und das benutzen wir auch tatsächlich bis heute. Wir haben dann noch das offizielle, dieses LORM-Alphabet gelernt. Das sind nur Punkte und Striche in die Handinnenfläche. Und er sollte auf diese Schule gehen. Und da dachte ich, naja, ich muss jetzt ein Praktikum machen. Ich finde den Bereich eigentlich auch ganz spannend. Gucke ich mir doch die Schule gleich mal an. Und bin dann dahin und fand es auch echt unheimlich spannend. Konnte mir da aber noch gar nicht vorstellen, so in die Richtung wirklich zu gehen. Also irgendwie als Lehrerin zu arbeiten oder so. Das fand ich alles so, ja, schon ganz cool, aber nichts, was ich mir so dauerhaft vorstellen konnte. Und nach dem Abi und als dann klar war, so das mit der Musik und der Laura, das wird wohl nichts.
War das dann bitter für Sie?
Das war schon doof, weil ich dachte, das ist bestimmt voll cool und dann kann man so Bühnensachen machen und rumreisen. Ich fand Reisen immer ganz toll und dann kann man auch so coole Leute kennenlernen und das ist bestimmt voll spannend wie das Fernsehen. Ich fand Fernsehen und so schon immer total so, boah, das kommt da so aus der Flimmerkiste und wer weiß, wie die das machen und bestimmt voll viele Leute und die Technik. Und
was wollten Sie an der Musikschule? Haben Sie ein Instrument gelernt oder haben Sie gesungen?
Alles. Ich habe angefangen mit der musikalischen Früherziehung. Ich bin dann zum Tanzen gegangen, habe das 15 Jahre gemacht. Dann habe ich, was habe ich denn dann gemacht? Blockflöte. Ich wollte eigentlich Saxophon spielen, aber ich war noch kleiner als das ganze Saxophon, also musste ich erst Blockflöte spielen. Das hat mir dann verdorben, dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich ein bisschen Gitarre gespielt. Jetzt habe ich mir gerade ein Klavier gekauft. Also ich bin irgendwie so ein musikalischer Hans Dampf auf allen Gassen. Gesungen habe ich auch 5, 6 Jahre lang. Genau, also alles, was so in den Stundenplan gepasst hat, habe ich tatsächlich mitgenommen, ja.
Und dann war es ein bisschen bitter.
Ja, dann war es doof, weil ich dachte, Mensch, das könnte ich doch irgendwie kombinieren, da könnte doch irgendwas kommen, irgendwas. Jetzt habe ich so viele Kurse gemacht und es macht so viel Spaß. Warum kann ich denn das jetzt nicht immer machen einfach? Und so, wie man so schön sagt, mit seinem Hobby Geld verdienen, das habe ich mir einfach irgendwie leichter vorgestellt. Und war dann aber im Nachhinein sehr dankbar, als vor allem meine Gesangslehrerin, die Frau Hoffmann, hat man dann mal gesagt, also pass auf, so die Leute beim Musical, die machen das 5 Jahre und sind die Stimmen eigentlich durch. Dachte ich, nee, das will ja eigentlich auch nicht. Und die hat mir einfach so ein bisschen, so die rosarote Brille abgenommen, so wie anstrengend auch Reisen und so sein kann und wie nervig das ist, wenn man irgendwie auf sein Instrument immer aufpassen muss und so oder abends eben nicht feiern kann, weil morgens die Stimme sonst nicht funktioniert und so weiter. Das war echt sehr, sehr heilsam, sehr, sehr wichtig.
Sie haben dann sich eingeschrieben in Berlin?
Genau. Also ich bin nach Berlin gegangen und habe die ersten Kurse gemacht und habe mich in Berlin und Magdeburg und Hamburg beworben und habe nur in Magdeburg einen Platz gekriegt und bin dann schweren Herzens weg aus Berlin, was im Nachhinein die falsche Entscheidung war. Habe 3 Monate in Magdeburg gewohnt und war so unglücklich wie noch nie in meinem Leben und fand mich selber und die Welt sehr, sehr doof und dachte, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Ich will diesen Beruf unbedingt erlernen, aber das geht hier irgendwie nicht, das funktioniert alles so nicht. Und dann hatte ich zum Glück die Chance, nach Berlin zu wechseln und durfte quasi im 2. Semester einsteigen, obwohl das eigentlich gar nicht geht, zum Sommersemester in diesen Studiengang einsteigen. Und dann durfte ich da plötzlich mitmachen und das war echt meine Rettung, es war Gold wert.
Laura Schwenkbar, Sie sind schon so ein bisschen Glückskind, ne?
Ich muss aber sagen, es steckt schon auch viel Arbeit drin. Also manchmal fügt sich das so. Also Berlin fügte sich zum Beispiel so, dass ich halt, als ich zum Aufnahmetest in Magdeburg gefahren bin, die Kommilitonin, oder wir waren ja nicht Kommilitonen, aber die sich da auch beworben hat, wir haben uns einfach sehr, sehr gut verstanden und sind eben in Kontakt geblieben. Und die hat mir davon erzählt. So kam das zum Beispiel zustande. Und die Humboldt-Uni hatte irgendwie einen blöden Fehler gemacht und einfach zu wenig Leute in dieses Matrikel aufgenommen. Und deswegen waren da einfach noch Plätze frei. Und weil ich vorher einfach schon immer sehr, sehr viel an Gehörlosenveranstaltungen dabei war, kannte ich den Dozenten schon, der gesagt hat, die können wir aufnehmen ohne nochmal einen Test. Ja, es ist immer
gehört
Glück dabei,
schon auch,
na klar.
Gehört schon auch Arbeit dazu. Wenn wir beim heiteren Beruf verraten wären, kennen Sie das noch mit dem Schweindall?
Ja, machen Sie eine typische Handbewegung.
Ja, welche Handbewegung würden Sie machen?
Ich glaube, ein freundliches Nicken oder ein freundliches Kopfschütteln. Weil wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Gebärdensprachdolmetscher, gibt es in der Regel immer sehr ähnliche Fragen. Also ist Gebärdensprache international, da kommt das freundliche Kopfschütteln. Oder das muss man aber nicht studieren, höre ich auch oft, dann kommt wieder ein freundliches Kopfschütteln oder eben die Frage anders formuliert, dann das freundliche Kopfnicken. Das sind so die typischen Sachen, die fast immer kommen. Also ist es international und kann man das lernen?
Ich hätte jetzt was ganz anderes gedacht.
Ah ja. Ah, die Fusselrolle.
Die Fusselrolle. Ja, ich bin auch talentiert.
Sehr gut.
Ja, ich hätte gedacht, die Fusselrolle.
Ja, die ist wichtig, mein ständiger Begleiter. Ich habe viele, viele, weil ich ständig unterwegs neue kaufen muss. Beim Arbeiten natürlich der Kontrast zwischen Händen und Kleidung einfach wichtig ist. Und da trägt man einfach viel dunkel und viel schwarz. Und schwarz neigt halt gern dazu, irgendwelche blöden Fusseln anzuziehen. Und wenn man dann neben Frau Dr. Merkel auf der Bühne steht, möchte man nicht unbedingt fusselig sein, weil sie ist es auch nicht.
Das heißt, Ihre Berufskleidung ist schwarz und Ihre auf private Kleidung wahrscheinlich auch, ne?
Ich habe, auch hier fügt sich das Glück wieder, dass ich sowieso sehr, sehr viel schwarz trage und immer das Problem habe, wenn es heißt, aber Sie dürfen nicht in schwarz kommen, ich immer erstmal das eine grüne und das eine blaue Kleid rauskramen muss, das irgendwo hinten im Kleiderschrank noch hängt, die ich auch gerne mag, aber die ich einfach trotzdem irgendwie nie anziehe.
Und die Fusselbürste ist immer dabei.
Absolut.
Wo liegen denn eigentlich Ihre häufigsten Einsatzorte? Jetzt nehmen wir mal nicht den NDR und die Musikvideos, sondern Ihr ganz normales Gebärdendolmetschen. Wo tun Sie das?
Im Moment bin ich ganz viel in der Schule unterwegs. Wir haben in Berlin im Moment einige Schüler, die, ja, wir nennen das schon inklusiv beschult werden. So richtig Inklusion ist es noch nicht, aber es geht in die Richtung. Das heißt, es sind taube Schüler, die an ganz normalen Regelschulen ihr Abitur machen, die 7., 8., 9., 10. Klasse besuchen. Und wir als Dolmetscher sind da dabei, entweder zu zweit oder in den unteren Klassen auch noch alleine, weil da sitzt dann schon ein Lehrer, da sitzt im Zweifel vielleicht noch eine pädagogische Unterrichtshilfe oder so und dann auch noch ein Dolmetscher und dann noch 2 Dolmetscher. Das ist einfach too much irgendwie, es geht nicht so viel. Also sitzen wir da alleine und dann in den höheren Klassen, wenn es wirklich viel um Fachunterricht geht, sind wir auch zu zweit in den Klassen. Und dann unterrichten wir quasi, also dolmetschen den ganz normalen Unterricht und das ist super spannend. Ich mache jetzt quasi gerade zum 4. Mal mein Abitur. Mittlerweile mag ich Mathe, das finde ich auch ganz faszinierend und habe es auch tatsächlich verstanden. Also wenn jetzt die Schüler Matheaufgaben kriegen und wir eine Pause haben, nehme ich mir auch die Matheaufgaben und rechne mit. Das ist, ja, hat leider, Herr Christel, ich mochte Sie gerne, aber Sie haben das leider nicht geschafft, es tut mir leid.
Sehr faszinierend. Aber auch Arztbesuche wahrscheinlich, Gericht, Uni?
Ich mache auch Arztbesuche, ja. Gericht mache ich im Moment noch nicht. Ich finde fürs Gericht, ich habe jetzt 4, 5 Jahre Berufserfahrung. Da gebe ich mir noch so 2 ungefähr, weil gerade Gericht, finde ich, ist ein Bereich, der unheimlich sensibel ist, wo es einfach wirklich auf jedes Wort ankommt. Und das überlasse ich gerne Kollegen, die einfach schon 4, 5 Jahre länger dabei sind. Und zum Glück gibt es da ja einige, die einfach unendlich gut sind. Und wenn ich so gut bin wie die, dann mache ich das auch.
Kommen wir mal zur Musik zurück. Sie müssen sich auf Musik und Texte konzentrieren. Mhm. Also sie müssen gucken, was spielen die, hören, was spielen die und die Texte. Mhm. Wie bereiten sie sich denn auf sowas vor?
Ich bereite mich auf Konzerte und auf Musikvideos ganz unterschiedlich vor. Bei Konzerten mache ich es mittlerweile so, dass ich mir die Playlist runterlade, mir die Setliste schicken lassen, die Sachen immer wieder höre. Fast so lange, bis ich sie nicht mehr mag. So an dem Tag, wo ich morgens denke, oh, jetzt schon wieder das gleiche weg Musik. An dem Tag sollte das Konzert sein, dann ist es perfekt. Ich mache das aber nicht so, wie ich es für Musikvideos mache. Da lerne ich es tatsächlich als Choreografie auswendig sozusagen. Da ist es wirklich wie ein Tanz mehr oder weniger, weil da habe ich natürlich den Vorteil, da gibt es keinen Sänger, der sich spontan entscheidet, die erste Strophe nochmal zu singen oder den Text zu verändern oder einen Gitarristen, der noch ein Solo einschiebt oder so. Darauf fällt es mir wesentlich schwerer zu reagieren, wenn ich das so vorchoreografiert habe. Und dieses Feeling von einem Live-Konzert, finde ich, ist auch, dass man sagt, ah, lustig, guck mal, ist anders als in der Aufnahme, ist schöner, besser, doofer, ist ein Fehler, ist cool, ist wie auch immer, einfach anders. Das finde ich total wichtig und darauf möchte ich gerne reagieren können. Und das geht halt am besten, wenn ich die Musik sehr gut kenne, aber noch nicht genau weiß, wie ich es übersetzen werde.
Was ist denn das Schlimmste auf der Bühne, was passieren kann?
Keinen Ton zu haben, das ist ganz furchtbar. Ich hatte mal einen Techniker, der hatte alles ganz großartig eingestellt und dann ging es los. Und die Batterie in meinem Beltpack, heißt das, dieser kleine Kasten, den man hinten am Gürtel trägt und der dann zu den Kopfhörern führt, die Batterie war falsch rum eingelegt. Und es war ein riesen Orchesterkonzert und das Orchester fing an zu spielen und ich hörte nur die Geigen hinter mir und alles andere war einfach weg, weil ich so nah an den Geigen stand. Ich dachte, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich höre nur das und dann fing ich an, nur das zu übersetzen und dann kam die erste Ansage und dann nickte ich kurz meinem tauben Publikum zu und sagte nur, Entschuldigung, Problem und bin von der Bühne und bin dahin und hier ewig hin und her und wollten das schon austauschen. Da sag ich, Moment, ich höre nicht mal ein Rauschen, irgendwas stimmt da nicht und dann sind wir zum Glück relativ schnell auf die Batterie gekommen. Das hat mich echt gerettet. Andersrum ist aber auch doof. Ich hatte mal sehr, sehr wenig Platz auf der Bühne und habe mir mit dem Bassisten zusammen einen Monitor geteilt und wir hörten beide aus dem gleichen Monitor und es war so ein Rocksong und ich machte irgendeinen Sprung und merkte beim Aufkommen, ich bin irgendwo draufgetreten und plötzlich dreht sich der Bassist um und fängt ganz hektisch an seiner Technik rum zu und dann, Hartmut, ich glaube, war das der Mute-Knopf? War das dein Ausknopf? Ja. Entschuldigung. Er steckte sich dann wieder ein, es ging dann schon wieder, aber nicht zu hören ist ganz doof.
Was bekommen Sie denn für Reaktionen?
Die Reaktionen sind ganz, ganz unterschiedlich, was ich total schön finde. Es gibt Leute, die feiern das total, die finden das super und also schicken Musikwünsche, reisen zu Konzerten hinterher. Stehen irgendwie nach dem Konzert da und darf ich sie umarmen und Autogramme und keine Ahnung, also ganz, ganz kuriose Sachen. Und ich freue mich dann immer total, aber manchmal denke ich auch so, hoch, Hilfe. Und es gibt auch Leute, die finden das voll doof. Die sagen, ich kann damit jetzt immer noch nichts anfangen und ich höre aber immer noch nichts. So, also ist ja Marke und es macht ihr Spaß, aha, ja, ist ja schön für sie so, aber ich finde es trotzdem doof. Und genau das schätze ich sehr so an dieser Arbeit, weil für mich ist Inklusion einfach jedem die Möglichkeit zu geben, sich erstmal eine Meinung bilden zu können, weil der Zugang da ist. Und wenn ich sage, ach du, die Musik, das brauchst du nicht, ist eh doof. Nee, das mit welchem Recht kann ich denn sagen, Gehörlose sollten von Musik ausgeschlossen bleiben, nur weil irgendwie, ja, gefällt ihnen bestimmt eh nicht. Sie hören es ja trotzdem nicht so richtig. Also ich finde, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Laura Schwenkbe, vielen Dank für dieses sehr lebendige, anschauliche, gebärdenreiche Gespräch.
Sehr gerne.
Bevor wir auseinandergehen, hören wir noch eine Musik, die Sie uns auch mitgebracht haben, nämlich von Annen-Mai Kantereit, Pocahontas. Warum dieses Stück?
Annen-Mai Kantereit ist eine Band, die in Köln auf der CO Pop gespielt hat. Und die haben ganz großartig schon sehr, sehr lange gesammelt und sich auch sehr engagiert für einen Verein, der Mittendrin e.V. heißt und der die Kampagne Inklusion schaffen wir hat. Und das ist so ein Spruch, wo ich dachte, ja genau, endlich spricht es mal einer aus, wir schaffen das. Und die gehen ja gerade durch die Decke wie nix, die Jungs, und sind so tiefenentspannt. Sehr, sehr tolles Konzert. Es war eines meiner schönsten Konzerte, glaube ich, bisher, auch weil das Publikum irgendwie, ich glaube, die Hälfte war da wegen mir. Es war total kurios, es war echt so, wow. Und es war einfach sehr, sehr schön und deswegen habe ich den Song mitgebracht, weil das echt der Lieblingssong von dem Konzert war.
Bevor wir das jetzt hören, vielen Dank und danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh. dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, das ich nicht mehr ertrage. Ich halte dich nicht.